Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. In unseren Zeiten der eskalierenden Kriege und Konflikte ist eines offenkundig sehr wichtig geworden, die Demonstration von militärischer Stärke. Der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, hat sich deshalb gestern einen Wunsch erfüllt und eine große Militärparade in Washington abgehalten, zu seinem Geburtstag und zum 250. Geburtstag der amerikanischen Streitkräfte.
Because the army keeps us free. You make us strong, and tonight you have made all Americans very proud. They're watching from all over the world, actually. Made them all very proud. Every other country celebrates their victories. It's about time. America did too. That's what we're doing tonight.
Ja, Worte an die Streitkräfte. Auf der ganzen Welt wird also angeblich mit Stolz auf diese Parade geschaut und auch Amerika soll seine Siege feiern dürfen, das sagte gestern Donald Trump. Was zu halten ist von diesem martialischen Spektakel und den Protesten dagegen, das schauen wir uns genauer an mit dem Kulturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht. Außerdem besuchen wir die Wiener Festwochen, wo über Macht und Missbrauch diskutiert wird, schauen uns Spanienurlaube unter Franco an und besuchen eine Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum, die uns verrät, wie wir unsere Häuser gegen den Klimawandel fit machen können und müssen. Und ein bisschen Frieden finden wir dann hoffentlich in der Oper. Auf einer verzauberten Insel, Händels Alcina, hatte heute Premiere in Frankfurt am Main. Wir erfahren, wie es war, das alles heute bei Fazit. Schön, dass Sie mit dabei sind. Es sind die Bilder von Krieg und militärischer Machtdemonstration, die uns in diesen Tagen rund um die Uhr verfolgen. Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran eskaliert und hat Auswirkungen auf die ganze Welt, natürlich auch auf die USA. Präsident Donald Trump hat den Iran scharf vor möglichen Angriffen auf US-Einrichtungen gewarnt und zugleich gestern ein außergewöhnliches Happening inszeniert, seine groß angekündigte Militärparade in Washington. Die wollte er schon nach seinem Sieg bei der Wahl 2016 abhalten, da hat das Militär noch wegen der Kosten abgelehnt. Jetzt hat es aber doch geklappt, denn gestern feierten die US-Streitkräfte ihren 250. Geburtstag und Donald Trump seinen 79. Um 0.30 Uhr heute Nacht mitteleuropäischer Sommerzeit ging es los. Wir schauen uns das genauer an. Der Literatur- und Kulturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht hilft uns dabei. Er ist seit 25 Jahren amerikanischer Staatsbürger, emeritierter Professor der Literaturwissenschaft an der Stanford University in Kalifornien. Und da bin ich auch jetzt mit ihm verbunden. Bei Ihnen ist gerade Mittag, also schönen guten Tag, Herr Gumbrecht.
Schönen guten Abend nach Deutschland.
Herr Gumbrecht, Sie haben heute Geburtstag. Umso mehr freuen wir uns, dass Sie mit uns sprechen. Ganz herzlichen Glückwunsch erstmal.
Dankeschön. Es ist außerdem heute Graduation in Stanford, also der Jahresabschlusstag. Möglicherweise hören wir nachher jubelnde Studenten durchs Fenster, aber also es ist ein Tag der Freude und kein Trump-Tag.
Ja, aber reden wir über den gestrigen Tag, weil wir müssen über einen anderen Geburtstag reden, den des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Der hat sich seinen Wunsch erfüllt, die große Parade gestern, über die im Vorfeld auch in den US-Medien intensiv debattiert wurde, schon wegen der Kosten von wohl über 30 Millionen Dollar. Wie haben Sie den gestrigen Tag wahrgenommen und vielleicht auch mit Ihren Kollegen in Stanford da jetzt drüber gesprochen?
Es wird nicht täglich in Stanford über Donald Trump gesprochen. Es ist auch kein Tabu, dass man nicht über ihn spricht, aber man geht eigentlich davon aus, das ist statistisch nicht ganz richtig, dass die meisten Kollegen, statistisch sind es vielleicht 70-75% und vielleicht ist bei den Studenten die Zahl etwas höher, anti-Trump ist. Darüber ist man sich sozusagen einig und es wird nicht jede neueste Trump-Nachricht analysiert und kommentiert. Diese Trump-Feier, die Geburtstagsfeier mit der Militärparade, das war wohl erstens ein Glücksfall für Trump, weil natürlich die 250. Jahrestag der Gründung der amerikanischen Streitkräfte gefeiert werden muss. Und das war nun zufällig tatsächlich historisch gesehen Trumps Geburtstag, Trumps 79. Geburtstag. Und ich denke, er hat diese Möglichkeit benutzt, um sozusagen militärische Stärke zu zelebrieren. Was insofern außergewöhnlich ist, als Trump bisher mit dem Militär wenig anzufangen wüsste. Ja, man kann ihm außenpolitisch alle möglichen Vorwürfe machen, aber er hat eigentlich selten mit militärischer Gewalt gedroht. Und ich habe auch den Eindruck, das ist mein Eindruck, dass Militär eigentlich nicht eine Dimension ist, also auch eine Dimension des Vorzeigens und des Angebens, die ihm besonders nahe liegt, die ihm besonders liegt. Aber möglicherweise zeigt das an, dass die Grenzenlosigkeit, zu der Trump neigt, nun auch sich auf die militärische Stärke und eben auf eine Militärparade ausgedehnt hat.
Zumal so eine Inszenierung ja bestimmte Ikonografien, bestimmte Bilder aufruft, die wir eher von Putin oder aus Nordkorea kennen. Ist das die Absicht der Trump-Regierung, die USA immer sichtbarer in die Nähe dieser autoritären Staaten und ihrer Selbstdarstellung zu rücken, um auch die Message an die Bevölkerung zu geben?
Nein, das sicher nicht. Also ich denke nicht, dass Trump sozusagen Nordkorea kopieren will oder wie Nordkorea aussehen will. Ich denke, es gibt ein Leitmotiv, was man vielleicht in Europa manchmal unterschätzt, und das ist eigentlich das Leitmotiv von MAGA. Also MAGA heißt Make America Great Again. Ich glaube nicht, dass Trump dabei ein bestimmtes Amerika, das Amerika der Founding Fathers, also der Gründerväter, oder das Amerika des frühen 20. Jahrhunderts, also erste internationale Intervention im Ersten Weltkrieg im Kopf hat, aber es spricht ein bestimmtes Trauma in den USA an. Und ich denke, das ist das Trauma des Verhältnisses der Amerikaner zu ihrer eigenen Nation seit Vietnam. Und das trifft nicht nur auf die Intellektuellen zu. Es gibt seit Vietnam ein Gefühl, unter Intellektuellen besonders, aber nicht nur unter Intellektuellen, das ist auch eigentlich in die Schulsysteme eingesunken, dass man ein schlechtes Gewissen haben soll, Amerikaner zu sein. Ja, also das wird so nicht formuliert. Und MAGA, also Make America Great Again, denke ich, ist so erfolgreich und findet so viel Resonanz und hat Trump, was mich angeht, leider Gottes zwei Wahlen gewonnen, weil dieses gute Gewissen, Amerikaner zu sein oder Amerikaner zu sein, ohne sich deshalb schämen zu müssen, ein Bedürfnis breiter Bevölkerungsschichten ist. Was ich in einer gewissen Weise nachvollziehen kann, also ich habe mich entschieden, Amerikaner zu werden, ich wollte Amerikaner werden und ich bin auch heute froh, Amerikaner zu sein, trotz Trump, aber ich möchte nicht dauernd daran erinnert werden, was die nur beständig und ausschließlich daran erinnert werden, was die negativen Momente historisch gesehen und die negativen Dimensionen politisch, kulturell gesehen der Vereinigten Staaten sind.
Nun hat diese Parade zu einem Zeitpunkt stattgefunden, da die Proteste gegen die Abschiebungen in Kalifornien gegen den Willen des Gouverneurs mit dem Einsatz des Militärs beantwortet werden. Das findet sozusagen zeitgleich statt. Sie haben bei uns im Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur erst kürzlich schon von Ihrer Sorge gesprochen, dass die Gewaltenteilung in den USA zunehmend in Frage gestellt wird. Das spitzt sich nun nochmals zu. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom hat das in dieser Woche bereits als Rechtsbruch bezeichnet. Und das klang so, das hören wir uns mal an.
California may be first, but it clearly will not end here. Other states are next. Democracy is next. Democracy is under assault before our eyes. This moment we have feared has arrived. He's taking a wrecking ball to our founding fathers' historic project. Three co-equal branches of independent government. There are no longer any checks and balances. Congress is nowhere to be found.
Ja, also der Einsatz der Nationalgarde wird sich nicht auf Kalifornien beschränken. Die Demokratie steht auf dem Spiel. Trump greift die Gewaltenteilung mit der Abrissbirne an und der Kongress handelt nicht. Das sagt Gavin Newsom, der Gouverneur von Kalifornien. Ist da jetzt nicht tatsächlich wirklich eine rote Linie überschritten?
Ja, ich glaube, dass also für mich ist die größte Sorge als American Citizen, dass das Prinzip der Gewaltenteilung, was es ja ein Produkt des 18. Jahrhunderts ist und was zum ersten Mal am neuen Staat in den Vereinigten Staaten nach der Gründung der Vereinigten Staaten in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts realisiert wurde, dass das von Trump ignoriert wird, also aggressiv ignoriert wird. Selbst die Entscheidungen und Empfehlungen des Supreme Court, der ja eine Pro-Trump-Mehrheit hat, aber trotzdem nicht bei allen Trump-Executive Orders, also Entscheidungen mitspielt, ignoriert er. Und er hat natürlich als oberster Befehlshaber über das Militär eine Möglichkeit, das eine gesetzlich gegebene Möglichkeit, das in gewisser Weise zu tun. Aber ich denke, dieses beständige aggressive Ignorieren der Gewaltenteilung ist die größte Gefahr innenpolitisch gesehen der Vereinigten Staaten heute. Man kann dann sagen, dass diese Militärparade das in gewisser Weise sozusagen symbolisch kondensiert hat. Aber ich denke, das Ignorieren, das nicht der gerichtlichen Entscheidung, ein Kongress und ein Senat, der seine Möglichkeiten aufgrund republikanischer Mehrheiten die Exekutive zu kontrollieren, nicht mehr wahrnimmt, das ist im Moment die innenpolitisch größte Sorge, nicht nur für mich in den Vereinigten Staaten. Also ich bin in dem Sinn ganz auf der Linie der Kritik und der Analyse von Governor Newsom.
Die Bevölkerung scheint da auch nicht mehr wirklich so richtig mitzugehen. Erstmal war diese Parade jetzt auch kein so großer Publikumserfolg. Dafür gab es große Gegenproteste, die No Kings Bewegung. Die Veranstalter sprechen davon, bis zu 5 Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den USA in über 2000 Städten. Das ist ja auch interessant, dass jetzt auf das Bild des Königs zurückgegriffen wird, gegen den man sich auflehnen muss. Das ist offensichtlich tief im kollektiven Unterbewusstsein der Amerikaner auch verankert. Das funktioniert jetzt aber schon und da hat Trump auch mit zu kämpfen, oder?
Ja, also es gibt übrigens also diese No-Kings-Proteste, gehen nicht auf Trump zurück. Das hatte schon vorher gegeben. Es gibt eine gewisse Tradition, also sozusagen gegen alle Übergriffe, die es auch unter früheren Präsidenten gegeben hat. Das liegt auch sozusagen innerhalb der Möglichkeiten, der negativen Möglichkeiten der Demokratie, also zum Beispiel unter Nixon. Da hat es auch No-King-Proteste gegeben. No-King hat ein bestimmtes Pathos, weil natürlich die USA gegründet sind als frühere britische Kolonie gegen den König. Und sozusagen ein königartiges Verhalten, das heißt ein Verhalten, was Gewaltenteilung nicht berücksichtigt, das würde tatsächlich gegen die Founding Fathers, gegen die Gründerväter der USA, die immer als große, geradezu transzendentale Instanz angerufen werden, gehen. Ich denke, dass sich in dieser letzten Woche, zum Teil ausgelöst durch die Militärparade, die stärkste Protestbewegung, die kohärenteste Protestbewegung gegen Trump entfaltet hat, die ich während seines ersten und jetzt während seines zweiten Mandats gesehen habe. Aber als Amerikaner zumindest sollte man sich nicht zu früh freuen, denn am Ende, wie man bei der Wahl im vergangenen Herbst gesehen hat, hat Trump natürlich ein ungeheures Talent, populistische Instinkte zu aktivieren. Und das war ein Versuch, das in Washington jetzt mit der Militärparade zu tun. Der Versuch ist anscheinend nicht so gelungen, wie er sich vorgestellt hat. Aber trotzdem ist er natürlich eines der vielen Symbole für die Nichtberücksichtigung der Gewaltenteilung.
Das sagt der Literaturwissenschaftler, Autor und Publizist Hans-Ulrich Gumbrecht. Ganz herzlichen Dank und Ihnen alles Gute, Herr Gumbrecht.
Dankeschön.
Der Schweizer Theatermacher und Regisseur Milo Rau konfrontiert die Gesellschaft gern mit unbequemen Wahrheiten, so auch als Intendant der Wiener Festwochen. Für die hat er sich ein ganz besonderes Diskursformat ausgedacht, die Wiener Kongresse. Der zweite ist heute zu Ende gegangen, nach 3 langen Tagen, in denen ein Thema auf der Bühne verhandelt wurde, Kunst und Missbrauch. Unser Theaterkritiker Martin Thomas Pesel war für uns live dabei. Schönen guten Abend, Herr Pesel.
Schönen guten Abend.
Nun könnte man ja meinen, klar, das ist jetzt wieder mal so eine selbstkritische Podiumsdiskussion über Machtmissbrauch und MeToo am Theater. Aber bei Milo Rau wird es ja doch sehr viel ambitionierter und auch sehr viel länger. Wie genau laufen diese Kongresse denn da ab?
Also obwohl es die Wiener Kongresse und nicht wie im Vorjahr Prozesse waren und wie auch schon öfter bei Milo Rau, gab es eine straffe Struktur. Eine Kongressleitung, die auf Ordnung im Saal und die Einhaltung von Zeitlimits geachtet hat. Eine Jury aus 4 Personen aus Kunst, Kultur und Philosophie, die Fragen gestellt hat, aber auch zu bestimmten Zeitpunkten Statements abgeben durfte und Auskunftspersonen zu den jeweiligen Fällen. Für jede dieser 3 Kausen, Otto Mühl, Florian Teichtmeister und Till Lindemann waren hier vorgegeben, hatte die Dramaturgie einige Leitfragen formuliert, an denen sich dann die Fragen der Jury an die Auskunftspersonen orientiert haben und die dann am Ende mit Ja oder Nein beantwortet werden sollten von der Jury in Abstimmungen. Außerdem konnte dann noch der Rat der Republik die Personen befragen. Das ist ein diverses demokratisches Gremium aus Wiener Menschen, das sich letztes Jahr im Zuge der ersten Wiener Festwochenausgabe unter Milo Rau formiert hat. So etwas ja wie ein Publikumsforum, das aber bis zu einem gewissen Grad auch Grundsätze für die Gestaltung des Festivals vorgeben darf. Und zudem gab es am ersten Tag Eröffnungs-, am letzten Tag Schlussstatements, also wie man sich so einen wissenschaftlichen Fachkongress vorstellt.
Also ein Fachkongress, der aber gleichzeitig auch ein bisschen wie eine Performance aufgebaut ist, der eben auch was sehr Theatrales hat. Aber Sie haben es schon gesagt, es werden reale Missbrauchsfälle sozusagen zum Thema gemacht und werden dort verhandelt. Otto Mühl, Florian Techtmeister und Till Lindemann von Rammstein. Können Sie das nochmal kurz für uns zusammenfassen? Worum ging es da dann inhaltlich genau?
Also in allen dreien ging es immer zentral darum, oder sollte es darum gehen, inwieweit Kunst und KünstlerInnen zu trennen sind. Otto Mühl, ein verurteilter Sexualstraftäter, wird teilweise immer noch ausgestellt. Das ist seine Werke. Ein Galerist hat die Bestände von Mühls sogenannter Kommune Friedrichshof aufgekauft und lagert sie im Rahmen eines recht neu eröffneten Wiener Aktionismusmuseums, mutmaßlich in der Hoffnung, ihren Wert zu steigern. Und in dieser Sitzung über Otto Mühl sind vor allem Opfer, also ehemalige reumütige bzw. auch unfreiwillige Sektenmitglieder zu Wort gekommen, die Kinder waren damals, und haben sehr bewegende Aussagen gemacht. Beim Ex-Burgschauspieler Florian Teichtmeister, dessen Filme nach Bekanntwerden seiner Verfehlungen, er hat ja Bilder sexueller Gewalt an Kindern konsumiert und besessen und manipuliert, und danach wurden seine Filme vom österreichischen Rundfunk nicht mehr gezeigt. Da sollte es eigentlich auch darum gehen, kann man sich das noch anschauen, wie wirkt es sich auf KollegInnen aus, die ja auch in diesen Filmen sind, kann er je wieder auf die Bühne. Der Schwerpunkt lag hier dann aber vor allem darauf, wie man in der Kulturarbeit damit umgeht, wenn so ein Verdacht oder ein Gerücht aufkommt, dass jemand sich etwas zu Schulden gekommen lassen hat in der Branche. Und das war ein bisschen eine Themenverfehlung, aber eine recht begrüßenswerte, weil da wirklich hilfreiche Ergebnisse und Informationen dabei herausgekommen sind. Ja, und Lindemann, Rammstein, da haben ein paar Hardcore-Fans gesprochen und versucht zu erklären, warum sie trotz dieser Vorwürfe Rammstein hören, aber auch Lindemanns Anwalt und eine Journalistin, die von den Vorwürfen berichtet hat. Und hier schwebte das Thema Canceln, das ja eigentlich schon Gegenstand des ersten Wiener Kongresses zum Thema Kulturkriege war, auf eine etwas unproduktive Art im Raum. Also es gab Aktivistinnen der Gruppe Aufstehen, die mehrmals erklärt haben, dass sie nicht für Konzertverbote eintreten, sondern an das Gewissen der VeranstalterInnen appellieren, von sich aus freiwillig mutmaßlichen Tätern keine Bühne zu bieten. Was aber von vielen Fragenden missverstanden wurde, sodass sie es immer wiederholen mussten. Und schließlich hat dann noch Jurymitglied Robert Pfaller, ein Philosoph, der in dieser Funktion kurzfristig eingesprungen war, mit seinem Schlussstatement zu dieser Sitzung einige düpiert, indem er unter anderem gemeint hat, damit die Kunst interessant ist, müsse ja jemand das Krokodil spielen. Und das Krokodil war in diesem Fall eindeutig er.
Das heißt, da ging es dann auch sehr kontrovers tatsächlich zur Sache bei diesen Diskussionen.
Ja, teilweise. Manchmal wurde aber auch nur der Eindruck der Kontroverse erweckt. Es gab so kleine Plänkeleien, von denen ich eine mitgebracht habe als Anschauungsbeispiel.
Ja, natürlich, das ist Zensur. Ich meine, ich erinnere mich, und lustigerweise hat sich das verschoben von der Rechten zur Linken, kommt jetzt aber bei Trump bei der Rechten ja wieder zurück. Ich erinnere mich, als die FPÖ ständig für Verbote eingetreten ist und
ich habe noch eine
auf
Minute.
Allen Ebenen Kunstverbote wollte. Jetzt ist es zum Teil eine degenerierte Linke, die mit ähnlichen Vorstellungen rankt. Das ist Totalitarismus, das ist Zensur, sonst gar nichts.
Sehr degeneriert.
Ja, nein, also, das Werk noch einmal ist vom Künstler zu trennen. Ich kann dem
also
Künstler
müssen
alles vorhalten.
Wir schon ein bisschen die Ordnung bewahren. Es ist eine Beleidigung gewesen und ich würde Sie bitten, dass Sie sich entschuldigen, weil...
Ich entschuldige mich.
Ja, ich habe mich nicht beleidigt gefühlt. Ich finde es lustig, wenn wir uns aneinander reiben. Entschuldige.
Ja, also das hat für Amüsement gesorgt. Wir hörten jetzt den Kunstexperten Gerald Matt, der über die Einschränkung der Kunstfreiheit gesprochen hat gegen Ende seines Statements und das Jurymitglied Sophia Süßmilch mit einer vermeintlichen Beleidigung und dann die Leiterin des Kongresses Alexia Stuefer, eine Juristin, die dafür sorgen musste, dass dann entsprechende Entschuldigungen erfolgen.
Und am Ende gab es denn, wie Sie gesagt haben, ein Urteil oder ein Ergebnis, zu dem die Jury da gekommen ist?
Ja, verschiedene zu den jeweiligen Fällen. Das wurde alles recht erwartungsgemäß beantwortet. Das einzige Mal, dass tatsächlich 2-2 abgestimmt wurde von den 4 Personen, was der Jury eigentlich untersagt worden war, das war die Frage, ob Lindemanns Werk Rape Culture verherrliche. Da herrschte Uneinigkeit. Ansonsten haben die Jurymitglieder verständlicherweise mit einem gewissen Ungehorsam reagiert, weil sie mit der unklaren Formulierung mancher Fragen nicht zufrieden war. Also da wurde sehr oft ins Detail gegangen und gesagt, naja, das kann man so nicht beantworten.
Überzeugt Sie denn dieses Diskussions-Performance-Format? Das ist ja auch sehr lang. Ich glaube, heute hat das allein mit Pause 7 Stunden gedauert. Ist das fürs Publikum wirklich eine Veranstaltung, die Erkenntnisse hervorbringt?
Das weiß man natürlich immer erst nach, ja. Also ich war ja recht skeptisch, was das Format angeht, denn ich bin der Theaterkritiker. Ich sehe gerne Inszenierungen, die ich dann beschreiben und bewerten kann. Es gibt manche, die diese Kongresse und Prozesse für sehr theatrale Formate halten. Das sehe ich anders, denn wenn das so wäre, dann würde mir massiv die Inszenierung fehlen. In einer Inszenierung könnte nicht passieren, dass man 17 Stunden zusammensitzt und am Ende eigentlich nicht weiterkommt, weil sich einige an Begrifflichkeiten wie Genie aufhängen oder nicht verstehen, was die Definition von Kunstfreiheit ist. Und weil eben keine Profis am Werk sind, wird da oft sehr ausführlich und mehrfach über etwas diskutiert, obwohl der Verdacht aufkommt, dass sich eigentlich im Wesentlichen alle in vielen Punkten einig sind. Ich meine, niemand findet sexuellen Missbrauch gut. Also dafür, dass hier so viel vermeintliche Auseinandersetzung in den Raum gestellt wurde, hielt sich der Erkenntnisgewinn dann doch erstaunlich in Grenzen. Aber bis dahin kann ich natürlich jetzt nicht sagen, dass ich mich gelangweilt hätte. Die einzelnen Sitzungen waren schon durchaus informativ. Gerade über Mühl zum Beispiel wusste ich vorher gar nichts. Die Auskunftspersonen waren fast durchgehend anhörenswerte Fachleute auf ihrem jeweiligen Gebiet und ich hatte nicht das Gefühl, meine Zeit verschwendet zu haben. Und die Beteiligten haben sicher auch alle etwas mitgenommen. Nur den Kern, den Urzweck des Formats, nämlich Konflikt in einem friedlichen Rahmen zu zelebrieren, vermeintliche Gegenpole in einem durch den Rahmen der Kunst geschützten Raum aufeinanderprallen zu lassen, das ist hier nicht so ganz aufgegangen.
Martin Thomas Pesel war für uns beim zweiten Wiener Kongress im Rahmen der Wiener Festwochen. Ganz herzlichen Dank. Ein schweißtreibender Sonntag mit hohen Temperaturen in fast ganz Deutschland liegt hinter uns und es soll offensichtlich noch ein heißer und trockener Sommer auf uns zukommen, das sagen die Meteorologen. Umso wichtiger, dass wir unsere Wohnhäuser und Arbeitsplätze nachhaltig und umweltbewusst umgestalten, denn Gebäude tragen mit etwa 40% zur Klimaerwärmung bei. Seit heute können sich die Besucher des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt am Main einen Eindruck davon machen, was nötig und was möglich ist, um einen Wandel im Bau und im Betrieb von Gebäuden einzuleiten. Architecture and Energy, Bauen in Zeiten des Klimawandels, heißt die Ausstellung. Entwickelt wurde sie in Zusammenarbeit mit Professor Werner Sobeck. Mit ihm können wir jetzt darüber sprechen. Schönen guten Abend, Herr Sobeck.
Guten Abend.
Sie sind selbst als Architekt ein Pionier des nachhaltigen Bauens, haben sich in Ihrer Arbeit und Ihren Publikationen lange schon intensiv damit beschäftigt und letztlich doch eigentlich immer gegen ein schlechtes Image ankämpfen müssen, oder? Viele denken ja bei dem Thema immer noch erstmal an muffige Ökobauten aus den 80ern. Sie haben selbst mal von Entsagungsarchitektur gesprochen. Hat sich dieser Blick jetzt endlich geändert?
Entsagungsarchitektur, ja, der Blick hat sich geändert. Man muss ganz offen zugeben, dass am Anfang, das heißt vor 40 Jahren, vor 30, auch vor 20 Jahren, das Verständnis noch nicht hinreichend bei den Menschen da gewesen ist, wie dringend das Bauwesen verändert werden muss, weil es trägt ja, wie Sie richtig sagen, mit knapp 40% zu klimaschädlichen Gasen bei. Weil bei den Gebäuden, und jetzt müssen wir noch die Bauten der Infrastruktur dazu rechnen, da kommen nochmal fast 14%. Das heißt, nahezu 52% der Erderwärmung ist zurückzuführen aus klimaschädlichen Emissionen aus dem Bauwesen. Und deshalb muss da unbedingt etwas getan werden. Und zwar sowohl bei der Herstellung der Gebäude, also beim Gewinnen der Ressourcen, deren Transport, bei der Umwandlung in Materialien, bei der Umwandlung in Bauteilen, bei dem Verbauen der Bauteile zu Häuser. Das nennen wir graue Energie bzw. graue Emissionen. Und dann das, was im Betrieb passiert. Darauf fokussiert man seit Jahren einzig und allein, nämlich auf Energieeffizienz im Betrieb.
Und das Thema liegt offenbar in der Luft. Erst letzte Woche wurde in Bonn eine Ausstellung zum selben Thema eröffnet. We Transform hieß sie. Wir haben hier ein Fazit darüber berichtet. Das Interesse ist jetzt also da. Was genau zeigen Sie denn in Ihrer Ausstellung in Frankfurt?
Wir machen zwei Sachen. Das eine ist, wir erklären in sehr gut verständlichen Worten den häufig nicht ganz verstandenen Sachverhalt, wenn es um Energie und um Emissionen geht. Sollen wir jetzt energieeffizient sein oder sollen wir emissionsreduzierend sein? Das ist nicht ein und dasselbe und ist bei vielen Menschen noch nicht richtig angekommen, auch weil es wissenschaftlich, politisch, medial nicht richtig vermittelt wird. Und wir stellen im Grunde genommen die Sache erstmal auf die Füße, sodass man verstehen kann, was ist der Unterschied. Energie in der Nutzungsphase, Energie in der Herstellphase, Ähnliches für die Emissionen etc. etc. Haben wir überhaupt ein Energieproblem oder haben wir vielleicht ein Energieträgerproblem? Denn wenn die Sonne 10.000 Mal mehr Energie auf die Erde einstrahlt, als die Menschen benötigen, und wir zusätzlich noch Wind und Wellen und Geothermie und andere Quellen haben, dann haben wir definitiv kein Energieproblem. Wir haben ein Energieträgerproblem und das ist etwas anderes, weil wir aus Bequemlichkeitsgründen die Träger Öl und Gas, früher Kohle, verwendet haben, die sind auf dem Weltmarkt nicht frei verfügbar, wie wir immer wieder merken. Mhm. Und das Zweite ist, wenn wir sie verbrennen, dann entstehen diese klimaschädlichen Emissionen. Das erläutern wir. Und dann bringen wir in der Ausstellung eine Reihe von Beispielen aus dem europäischen Bereich, also nicht nur Deutschland, mit unterschiedlich großen Gebäuden und unterschiedlicher Nutzung. Also von der Kita bis zum Wohnheim, vom Einfamilienhaus bis zum öffentlichen Bereich und zeigen, wie man das exemplarisch gut machen kann.
Sie stellen also diese Bauprojekte und diese Gebäude vor. Was macht denn für Sie eine ästhetisch gelungene, emissionsfreie Architektur aus? Sind denn da überhaupt opulente Entwürfe, sind da Prachtbauten möglich oder muss man sich da tatsächlich bescheiden aufstellen?
Das Karge geht nicht notwendigerweise einher mit dem Naturkompatiblen, mit dem, was mit der Natur im Einklang ist. Ich sage immer und zitiere den Philosophen Ernst Bloch, Architektur ist der Produktionsversuch menschlicher Heimat. Und darum geht es. Die Menschen müssen sich wohlfühlen und sie müssen in diesen Gebäuden gesund leben und arbeiten können. Das ist meine, das ist unsere Verantwortung als Architekten. Und man kann sehr wohl, ich sag mal, gestalterisch opulent, das heißt ja nicht immer auch verschwenderisch arbeiten, wenn man daran denkt, was man eigentlich fast vergessen hat in der Architektur, nämlich die Architektur der Gerüche, der Düfte, des taktilen Moments, also die Dinge zu berühren, weil sie einfach handschmeichlerische Qualitäten haben. Denken Sie an das Stichwort Handlauf. Das soll ja die Hand laufen.
Am Treppengeländer zum Beispiel.
Genau, ja. Und all diese Dinge kann man sorgfältig wieder zusammenbrechen und kann eine fulminante Architektur konstruieren. Bin ich ganz sicher. Wir machen das ja auch.
Sie machen das ja mit Ihrer Arbeit, die bautechnischen Grundlagen für nachhaltiges Bauen mitgelegt. Und doch haben uns viele europäische Nachbarländer überholt darin. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Es sind nicht so viele und überholt. Nun gut, gibt es hier und da wirklich gute Ansätze.
In skandinavischen Ländern zum Beispiel.
Genau, bekannt für ihren Pragmatismus. Mhm. Ja, das muss man schon sehen. Und man muss etwas anderes erkennen. Die Änderung unserer Lebensweise, um die Erderwärmung einzubremsen, das heißt ja nicht einfach nur weniger emittieren, weil das CO2, das wir in der Atmosphäre haben, das bleibt ungefähr 1000 Jahre dort. Sondern im Laufe der Zeit müssen wir das auch wieder herausnehmen, damit wir die Erwärmung wieder zurückführen auf ein vernünftiges Niveau. Das bedeutet für uns alle eine große gesellschaftliche Anstrengung. Das kostet Geld, das bedeutet aber auch Verzicht auf das eine oder andere liebgewordene Element. Und darüber müssen wir uns in einem gesellschaftlichen Diskurs einigen. Und die Beobachtung ist, in Skandinavien geht es typischerweise schneller als bei uns.
Und ist es ein Ziel der Ausstellung, letztlich Lust zu machen auf so ein Bauen, auf solche Bauwerke, sie kennenzulernen, und zwar nicht nur bei der Politik, sondern auch bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den Museumsbesucherinnen und Besuchern?
Ich denke ja, die Ausstellung ist speziell für die in Anführungszeichen ganz normalen Menschen, also nicht für die Fachleute gemacht. Auch Fachleute profitieren davon und auch die politische Seite. Aber wir haben das auch von der Wortwahl und von den Erklärungsmustern so gestaltet, dass es jeder verstehen kann, ohne dass es jetzt wissenschaftlich nicht mehr korrekt ist.
Professor Werner Sobeck, ganz herzlichen Dank.
Ich bedanke mich bei Ihnen. Einen schönen Abend noch.
Die Ausstellung Architecture and Energy – Bauen in Zeiten des Klimawandels ist noch bis zum 5. Oktober im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt am Main zu sehen. Wir haben heute in der Sendung schon über Machtdemonstration und Herrschaft gesprochen. Darum geht es klassischerweise natürlich auch in vielen Opern. Und auch da geht es meistens um Aufstieg und Fall von männlichen Herrschern. Eine Ausnahme ist Händels Alcina. Da steht eine mächtige Zauberin im Mittelpunkt, die eine abgelegene Insel beherrscht, ihre Liebhaber nach Lust und Laune in Tiere verwandelt und am Ende allein dem eigenen Untergang gegenübersteht. Seit fast 300 Jahren ist dieses Werk ein Dauerbrenner an den Opernhäusern und das will ja einiges heißen. Heute war es mal wieder soweit. Alcina hatte an der Oper Frankfurt Premiere und unsere Kritikerin Natascha Pflaumbaum war dabei. Schönen guten Abend, Frau Pflaumbaum.
Guten Abend.
Wer ist denn diese Alcina in der Oper Frankfurt? Was ist das für eine Figur? Eine ambivalente Herrscherin?
Sie haben es schon gesagt, sie ist eine Zauberin, aber keine Hexe. Sie ist auch keine femme fatale, obwohl sie Männer verführt, und zwar am laufenden Band. Sie ist auch kein Vamp, sondern sie ist eher gezeichnet als eine Frau, die sich verändert. Also eine Frau, die ständig Männer verführt, bis zu dem einen Moment, in dem sie auf einen Mann trifft, für den sie wirklich was empfindet, nämlich Ruggero. Und der lehrt sie das wirkliche Gefühl, nämlich die Liebe. Und in dem Moment verändert sich die Alcina. Sie wird von einer Zauberin vielleicht zu einer echten Frau, vielleicht zu einer ganz anderen, ja, zu einer, sie tritt in eine ganz andere Dimension ein. Man muss sich das mal vorstellen. Sie kann ja nicht einfach nur zaubern und verwandelt ihre verflossenen Männer in Tiere oder in Blumen oder in Felsen, sondern sie macht das ja aus einem Grund, weil sie so enttäuscht ist, weil sie nichts empfindet. Und diese ganze Insel, die besteht aus sehr vielen Felsen und vielen Blumen und Tieren. Das ist also eine ganze Welt, die sich schafft mit objektifizierten Seelen ihrer ehemaligen Liebhaber. Das ist schon richtig krass, so eine Person.
Und in welche Welt setzt dann Regisseur Johannes Erath die Handlung? Ist das eine magische Bühnenzauberwelt voller verzauberter Figuren?
Also es ist auf jeden Fall eine magische Bühnenzauberwelt, weil diese Bühne so extrem komplex gebaut wird von Kaspar Glanau. Johannes Erath lässt einen grauen Barockpalast bauen und auf den projiziert er nochmal einen noch viel komplexeren Barockpalast. Also dass da so zwei Welten übereinander gelegt werden. Einmal diese Welt von der Alcina und dann aber auch die Welt von den Leuten, die da auf diese Insel kommen und mit denen sie spielt. Also diese Zauberwelt von ihr als Barockpalast und die noch viel komplexere Realität werden immer übereinander gelegt. Und davor steht so ein 10 Meter langes Sofa, wie so in einer eleganten Bar, und auf dem Sofa vergnügt man sich dann. Aber diese Bühne von Kaspar Glaner, die ist eben eine Zauberbühne mit riesen Stroboskop-Spektakel, wenn gezaubert wird. Wenn die Gehilfen von Alcina auftreten, weil sie sich zum Beispiel ein Tête-à-Tête zaubern will mit Champagner und so einem kleinen Bistrotisch, dann kommen 10 Leute in Schießer Feinripp und reichen ihr sämtliche Requisiten für dieses Tête-à-Tête. Aber der größte Clou ist, dass der legendäre Zaubertrick der zersägten Jungfrau auf die Bühne gebracht wird, indem nämlich ganz viele von den Figuren als Hälften am Ende nur noch singen und spielen, also als halbe Menschen auf der Bühne stehen. Und das wird mit dynamischem Licht, mit großer Technik, immer aufs Neueste, kommen immer wieder neue Szenen, sehr, sehr spektakulär auf die Bühne gebracht.
Und Sie haben es gesagt, da gibt es zahlreiche verwirrende Beziehungsgeflechte im Grunde genommen auch. Werden die denn nachvollziehbar oder versinkt das dann im Grunde doch im Chaos einer magischen Bühnenwelt, in der Realität keine Rolle spielt?
Ganz und gar nicht, sondern hier wird sehr transparent die einzelnen Beziehungen dargelegt. Das ist ja eine typische Händel-Oper, das ist in der typischen Händel-Oper so Liebe, Eifersucht, Verlust und Betrug. Man denkt, das sind einfach nur so dramaturgische Stilmittel, aber hier schafft es Johannes Erath wirklich, die einzelnen Pärchen so gegeneinander zu spielen und dann wieder miteinander zusammenzubringen und auch ihre Beziehung zu Alcina darzulegen, dass man bei jedem Pärchen am Ende so eine Liebessentenz mitnimmt. Alcina entledigt sich ihrer Zauberkraft, sie wird zu einer Liebenden und sie bleibt am Ende allein übrig. Aber die einzelnen Paare, die sie auseinandergebracht hat, die kommen am Ende wieder zusammen und man weiß am Ende auch wieso. Also das Leiden in der Liebe, das ist im Prinzip der Balsam des Schmerzes, heißt es auch. Und so bekommt jedes Pärchen so eine Sentenz, die man als Zuschauer und Zuschauerin mit nach Hause nehmen kann.
Und wichtig ist natürlich, wie hört sich das an? Wie wird vor allem die zentrale Partie der Alcina gesungen? Hören wir da mal rein. Ja, da ist viel Leidenschaft und Rage zu hören. Hat Ihnen das in der Interpretation gefallen?
Ja, auf jeden Fall, weil die Stimme von Monika Buschkova-Ward, die die Alcina gesungen hat, für meine Begriffe ein bisschen zu groß ist für eine Händel-Oper. Aber das zeigt eben die dunkle Seite dieser Frau. Und das macht eben die Figur auf der Bühne so lebendig und so echt und eben nicht zu einer Händel-Figur, sondern man nimmt dann ihr auch dieses Psychogramm, was sich in ihrer Stimme widerspiegelt, also dieses Psychogramm, was Johannes Erhard anlegt, total ab, weil die Stimme dunkel, groß ist, voluminös ist und eben nicht nur sportlich. Überhaupt sind alle Stimmen nicht nur sportlich, sie sind technisch perfekt, aber sehr, sehr fein gezeichnet, vor allem Elmar Hauser, der den Roger singt fast manchmal ein bisschen zu leise, mit Absicht, weil er so ein zärtlicher, zarter Liebhaber ist. Und so schafft es eigentlich, hat es Julia Jones geschafft, mit jeder Figur eigentlich eine Person, einen richtigen Menschen auf die Bühne zu stellen. Und das Frankfurter Museumsorchester spielt ja auf historischen Instrumenten, also Blockflöte, Theorbe, Laute, Cembalo, Naturtrompeten. Das sieht man da alles, hört man da alles. Und man sieht es auch, weil es eben nicht im Orchestergraben stattfindet, die Musik. Und man hat sich wohl auch im Voraus in langen Workshops damit auseinandergesetzt, wie man Händels Musik rhetorisch darstellen will. Und das merkt man alles. Also das ist alles aus einem Guss, sehr authentisch, sehr transparent. Und vor allem lässt sich die Geschichte auf der Bühne unfassbar gut nachvollziehen. Und selbst wenn man sie nicht nachvollziehen will, dann ist das Bühnenspektakel allein schon ein Grund, dorthin zu gehen.
Sehr begeisterte Kritikerin Natascha Pflaumbaum, ganz herzlichen Dank. Die nächste Vorstellung der Alcina können Sie dann am nächsten Sonntag in der Oper Frankfurt erleben. Schon in den 1960er Jahren gehörte Spanien zu den beliebten Reisezielen der Westdeutschen, obwohl zu dieser Zeit dort immer noch das General Francisco Franco-Regime herrschte. Damals öffnete Franco das Land für den Tourismus, um an dringend benötigte Devisen zu kommen. Ein voller Erfolg, denn die Deutschen kamen mit positiven Urlaubsgeschichten zurück, die dann gleich noch von der Unterdrückung im Land ablenkten. Aber gab es überhaupt Möglichkeiten für die Spanienreisenden, die Diktatur wahrzunehmen? Eine Ausstellung im Museum Europäischer Kulturen in Berlin nähert sich dieser Frage. Claudia Wieler hat die Ausstellung für uns besucht.
Vamos a la playa. Schon der Titel verweist auf den doppelten Boden der Ausstellung. Denn in dem Sommerhit von 1983 geht es um etwas ganz anderes als um Sommer, Sonne und Strand. Kuratorin Jana Wittenzeller.
In dem Moment, wo man Vamos a la Playa hört, das fängt ja auch sofort im Kopf an zu spielen eigentlich. Das heißt, auch im ersten Moment ruft dieses Lied genau dieses schöne Spanienbild auf. Aber eigentlich handelt es eben von atomarer Bedrohung, von Umweltverschmutzung. Also die beiden, die das gesungen haben, die haben eher alles andere im Kopf gehabt als dieses schöne Urlaubsland. Das heißt, der Titel enthält auch diesen Schritt dahinter, hinter die Fassade des sonnigen, schönen Urlaubs.
Und schon ist man mittendrin im Klischee, das die Ausstellung hinterfragen will. Denn dass Spanien zu einem der beliebtesten Urlaubsländer, vor allem der Deutschen, wurde, hängt eng mit der Diktatur Francos und der frankistischen Wirtschaftspolitik zusammen.
Es gab einfach ab dem Moment, wo Franco Diktator war, nie eine stabile, auskömmliche wirtschaftliche Situation für Spanien. Das war ein agrarisch geprägtes Land, wahnsinnig arm. Und da war eben dann der Tourismus eine Möglichkeit, Devisen ins Land zu bringen. Und das andere ist natürlich, dass der Tourismus eine Möglichkeit war, das Spanienbild zu polieren und Spanien zu einem beliebten Urlaubsland zu machen, hat natürlich nochmal dazu geführt, dass das, was die TouristInnen dann wieder mit in die Heimat gebracht haben, eigentlich diese positiven Erzählungen von diesem tollen Spanien waren.
Ein besonders beliebtes Reiseziel ab den 1960er Jahren war Mallorca. In ihrer Installation Innocent of Landscape begibt sich die Künstlerin Stefanie Unruh auf Spurensuche, welche Geschichten in die Landschaft eingeschrieben sind. Ausgangspunkt ihrer Recherche ist das Archiv des spanischen Fotografen Josep Planas.
Josep Planas war einer der wichtigsten Dokumentaristen des spanischen Tourismus, also mallorquinischen Tourismus. Der hatte ein großes Imperium, also eine Fabrik, in dem er Postkarten hergestellt hat, die über die ganze Insel verteilt wurden. Der hat im Auftrag der Hotelbesitzer die Anlagen fotografiert, also vorwiegend 60er, 70er Jahre. Und auch unser Bild von Mallorca zum Teil stark mitgeprägt mit seiner Art der Inszenierung.
Viele dieser idyllischen Postkarten mit langen Sandstränden, bunten Sonnenschirmen und badenden Urlaubern sind auf einem langen Tisch arrangiert. Sie werden ergänzt von Fotos, die die Künstlerin rund 50 Jahre später von diesen Orten gemacht hat. Und dazwischen tauchen immer wieder historische Aufnahmen aus den 1930er Jahren auf, aus der Zeit des Spanischen Bürgerkriegs. Und plötzlich ist die Idylle verschwunden. Es liegen Leichen am Strand, Soldaten verschanzen sich in Dörfern. Wie eine Archäologin legt die Künstlerin die verborgenen Geschichten einzelner Orte frei.
Da habe ich jetzt Orte gesucht, die historisch, ich sag mal, kontaminiert sind. Also es geht um Geschichte, Erinnerung und es geht darum, dass Landschaft Geschichte birgt.
Eine Annäherung aus zwei unterschiedlichen Perspektiven auf den Tourismus unter Franco ist die Installation Straße der Unschuld von Christoph Otto. Hier stehen sich Videos von Einheimischen und deutschen Touristen gegenüber. Die einen erzählen über ihre Ferien im sonnigen Spanien, die anderen vom Aufwachsen in der Franco-Diktatur.
Ich habe also durchaus auch die Frage immer gestellt, wie hat der Tourismus sozusagen euer Leben auch geprägt? Und die Spanier sagen, das war die Einnahmequelle von Franco, damit hat er seine Diktatur finanziert.
Wie in einer Art Straße geht man durch die Installation. Die Wände sind grün gestrichen, in den Farben der Uniform der Guardia Civil. Das Militär als omnipräsente Bedrohung hängt wie ein Damoklesschwert über dem sonnigen Urlaubsparadies, was auch die deutschen Touristen durchaus gespürt haben, wie sie Jahre später erzählen.
Ich hatte ein bisschen das Gefühl, in einer stagnierten Gesellschaft zu sein. Und mir kam das dann alles in Spanien sehr geschlossen, ziemlich arm an Lebensfreude vor.
Es gab alles dort, nur man durfte nicht mit den Einheimischen diskutieren. Da hat niemand Antwort oder pst, so.
Überall war Generalissimo, die Generalissimo Franco, die verschiedene Bebilderung in den Lokalen.
Alle Arbeiten zeigen, wie nah Idylle und Schrecken beieinander liegen. Und natürlich stellt die Ausstellung die Frage, ob man in autokratisch regierten Ländern Urlaub machen kann oder sollte, ohne dabei den moralischen Zeigefinger zu heben. Denn für Kuratorin Jana Wittenzeller gibt es keine eindeutige Antwort.
Dass ich auch meine Effekte eigentlich nicht beurteilen kann. Also eben, unterstütze ich da mit meinem Geld ein Regime, das ich eigentlich überhaupt nicht unterstützen möchte? Oder unterstütze ich möglicherweise auch Leute, die froh sind, dass es eine Öffentlichkeit gibt, dass andere Menschen sehen, in was für einer Situation sie leben?
Claudia Wheeler war für uns in der Ausstellung Vamos a la Playa, Ferien unter Franco im Museum Europäischer Kulturen in Berlin. Noch bis Anfang Dezember ist sie dort zu erleben. Und wir schauen jetzt noch einmal in die Feuilletons von morgen. Klaus Pukatzki hat sie für uns aufgeschlagen.
In dieses Israel, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung, wird von der extremsten rechtsgerichteten Regierung, die wir je hatten, als Geisel genommen. Das sagt im Interview die Autorin und Psychologin Ayelet Gunder Goshen, die als Traumatherapeutin in Tel Aviv arbeitet. In einem Land also, das nun nicht nur einen Krieg im Gazastreifen führt, sondern auch gegen den Iran. Netanyahu weiß aber, dass er diesen Krieg für sein eigenes politisches Überleben braucht, denn sobald er zu Ende ist, wird er aus dem Amt gejagt. Und Ayelet Gunder Goshen, deren Roman Ungebetene Gäste nun auch in deutscher Übersetzung erscheint, gehört zu denen in Israel, die da nicht schweigen gegenüber der Politik ihres Ministerpräsidenten. Hier zu leben bedeutet, sich voll und ganz dem Aktivismus zu verschreiben. Andernfalls macht man gemeinsame Sache mit den Rechtsextremen. So erziehe ich auch meine Kinder. Das System muss von Grund auf verändert werden. Und was ändert sich durch den israelischen Angriff möglicherweise in Iran? Historisch gesehen haben sich in Iran die Reihen immer geschlossen, wenn das Land von außen angegriffen wurde, steht in einem anderen Beitrag der Süddeutschen. Es mögen zwar 80-90% der Bevölkerung nicht mehr hinter dem Regime stehen, aber angreifen lässt man sich trotzdem nicht gerne, schreibt Katayoun Amirpour. Sie ist Professorin für Islamwissenschaft an der Universität zu Köln. Das iranische Regime wird seine Wut über die erlittene Demütigung und Blamage an der eigenen Bevölkerung auslassen. Jedweder nun aufkommender Dissens wird denunziert werden, mit dem Argument, dem Feind in die Hände zu spielen. Katayoun Amirpour, Tochter einer Deutschen und eines Iraners, darf als Professorin an einer deutschen Universität ihre Meinung frei äußern. Andere können da nur neidisch werden. Unterschiedliche kulturelle, sprachliche und akademische Herkunft ist hier keine Ausnahme, sondern Programm, wird in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung beschrieben, wie es bisher an den amerikanischen Universitäten aussah. Dass genau diese Offenheit heute unter Druck gerät, sollte uns in Europa nicht gleichgültig sein, meint Bénédicte Savoy, Professorin für Kunstgeschichte an der Technischen Universität Berlin, die in diesem Frühjahr 3 Monate Gastprofessorin an der New York University war. Was sich in den vergangenen Monaten an politischen Interventionen, medialen Kampagnen, administrativen Eingriffen und ideologischen Frontstellungen in den Vereinigten Staaten beobachten ließ, ist ein koordinierter Angriff auf das Rückgrat der freien Wissenschaft, schildert sie die Universitätspolitik unter dem Präsidenten Donald Trump. Ich habe in New York Germanisten kennengelernt, die in diesem Jahr darauf verzichten werden, wie sonst jeden Sommer nach Deutschland oder Österreich zu reisen, in das Land, dessen Sprache, Kultur und Geschichte sie lehren, nur um kein Risiko bei der Wiedereinreise einzugehen. Vor ein paar Jahren hätten wir so etwas für undenkbar gehalten. In den nächsten Jahrzehnten wird es um nichts Geringeres gehen als um die Neuerfindung der europäischen Nationen, steht in der Tageszeitung Die Welt. Und so gibt es derzeit viel zu entscheiden, mahnt der Schriftsteller Leander Scholz. Dass darüber gestritten wird, auch heftig und hässlich, ist trotz aller Sorgen um den Zustand unseres Gemeinwesens ein Beweis für die Lebendigkeit dieser Demokratie. Und die lassen wir uns auch von einem Donald Trump und seinen hiesigen Anhängern nicht kaputt machen.
Klaus Pukatzki mit dem Blick in die Zeitungen von morgen. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumot. Kommen Sie gut durch die Nacht.